neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Philipp zu Gast. Moin, Philipp.
Moin, Fabian. Grüß dich. Hi.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Auch du, einer der wenigen, die ja auf mich zugekommen sind und haben gesagt, ey, ich hab Bock. Ich hab den Aufruf gesehen und ich möchte mitmachen. Und wir machen das am Anfang immer so ein bisschen. Wir gucken, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du vielleicht beruflich? Ne? Und dann versteht man vielleicht auch im späteren, was, warum einige Wege so sind, wie sie gewesen sind oder immer noch so sind. Deswegen, Philipp, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, genau. Ich bin Philipp, offensichtlich.
Offensichtlich, ja. Steht auch gleich in der, ganz oben.
Steht überall. Steht genau, nein. Ich bin 30. Ich bin Sozialarbeiter und wohne bei Göttingen.
Genau. Ja. Göttingen soll schön sein, habe ich gehört.
Ja, ich komme ursprünglich aus Hannover und das ist ein bisschen größer, jetzt nicht viel, viel größer, aber schon ein bisschen. Und Göttingen ist manchmal so ein bisschen wie so, es fühlt sich an wie so ein bisschen klein Hannover, ohne viel, was Hannover so an auch coolen Sachen hat und so. Aber es ist schon sehr schön. Also ich bin froh, dass ich hier gelandet bin irgendwie. Es ist eine schöne Stadt irgendwie, um da zu sein und so. Mhm. Also kann ich empfehlen, sich die mal anzugucken, wenn man Lust hat.
Sehr schön. Also Göttingen wie Hannover, nur ohne große Schützenfest.
Ja, ich glaube, also ich bin ehrlicherweise nicht so der Schützenfest-Enthusiast.
Ich glaube, dass Hannover, glaube ich, das größte Deutschlands ist, oder?
Ja, das ist genau, riesig. Genau, da liegt die also, das ja. ist der, ja, das ist wirklich riesig. Also da, wenn das ist, dann kriegt man das auch mit, wenn man in Hannover ist.
Ich wollte gerade sagen, also da gibt es, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Das ist, glaube ich, eure oder die fünfte Jahreszeit von Hannover.
Also. Ja, ich glaube auch. Also, ja.
Ja, sehr schön. Göttingen. Auf jeden Fall, ich schätze mal, auf jeden Fall eine Reise wert. Und wenn ich irgendwann mal da bin, dann komme ich da bestimmt mal vorbei.
Ja, voll gerne. Fühl dich eingeladen. Immer gerne.
Ja, ich suche ja immer noch für, wenn ich halt gerade in, wenn ich nach Süddeutschland, da werde ich halt mittlerweile bin ich eingeladen worden auf 2 Conventions und wo ich sage, ey Leute, ich kann es leider nicht. Es ist so viel Geld. Der Sprit, die Zugkosten, dann das Hotel. Ich nehme durch diesen Podcast halt nichts ein. Es ist halt alles kostenfrei, kriegt man überall zu hören und so. Und deswegen, ich hätte halt auch kein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, ey, hier steht ein Bett für dich, kannst herkommen, bei mir übernachten für 2 Tage. So, ne? Also, da mal der große Aufruf.
Also, je nachdem. Göttingen ist ja ein bisschen südlich. Ich bin da immer ganz offen.
Okay, ja, sehr schön. Okay, Philipp, du bist hier, weil wir natürlich auch hinter deinen Charakterbogen schauen wollen. Das ist Name ist Programm des Podcasts. Du bist jetzt 30 Jahre jung. Wie sieht's bei dir aus? Wie, beziehungsweise wann hat's angefangen bei dir?
Also die ersten Berührungspunkte sehr früh durch meinen Vater, der uns irgendwie, als wir kleiner waren, immer so was erzählte von, ja, dann gab's da so fantastische Welten, in denen er unterwegs war und irgendwie so eine Geschichte, die so hängen geblieben ist, ja, und dann haben wir in so einer Runde gespielt und dann wollte der Ritter in der schweren Rüstung unbedingt heimlich die Burg hochklettern und hat es natürlich nicht geschafft und dann hat er alle alarmiert, weil er nicht wollte, dass die Fee alleine hochfliegt und so. Und dann hat er so ein bisschen angefangen davon zu erzählen und ich war so, okay, cool, klingt irgendwie interessant. Und bin aber erstmal mit Rollenspielen eher in so Videospielkontext in Berührung gekommen und habe aber immer schon diesen grauen Koffer mit irgendwie dieser Ork-ähnlichen Figur gesehen, die er immer so im Regal stehen hatte. Als ich dann irgendwann gecheckt habe, dass sein alter Shadowrun-Koffer, weil er in der Ausbildung mit seinen Leuten Shadowrun gespielt hat und da so einen eigenen Koffer für sich irgendwie gebastelt hat und so. Und dann ging das irgendwie so, ich glaube in der Pubertät das erste Mal, dass man war, was ist denn das eigentlich und so, das klingt irgendwie interessant. Und dann hatte man so seine erste Rollenspielerfahrung mit Videospielen und war so, da gibt es doch auch irgendwie andere Dinge, habe ich, ne, hat mein Vater mir ja auch erzählt und so.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, was hast du so für Videospiele gespielt? Weil das ist ja eigentlich auch irgendwo ein schöner Einstieg.
Ja, voll. Also, so die ersten Dinger, die ich mich erinnere, sind natürlich so klassische Sachen wie Pokémon, Mario auf dem Gameboy und so, ne? Also die ganzen Sachen und so. Aber so das erste Rollenspiel, wo ich so richtig intensive Erinnerungen dran habe, ist auf jeden Fall Elder Scrolls Oblivion. Das ist sowas,
Ja.
was habe ich viel zu früh gespielt. Ich weiß noch, dass ich damals am Anfang irgendwie in der
Andere
ersten,
Zeiten.
genau, in den ersten Szenen, wo man im Untergrund ist und diese ersten Zombies trifft, immer mit Augen zu gegen die Zombies gekämpft habe, weil ich das so gruselig fand. Und auch irgendwie im Nachhinein manchmal so dachte, naja, die Träume waren vielleicht auch nicht so ganz, also so viel Schlaf gab es dann manchmal nicht, weil man doch eher ein bisschen Albträume hatte. Aber da hat es auf jeden Fall schon angefangen, dass ich mich so für so diese, ja, Rollenspielwelt irgendwie interessiert habe, dass ich das einfach spannend fand, irgendwie einen Charakter zu verkörpern, irgendwie Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht so im alltäglichen Leben stattfinden und vor allem nicht in dem jungen Alter möglich
Naja.
waren, so, ne? Das auf jeden Fall, wenn es so in die Rollenspielrichtung geht und ansonsten ganz viel so exploriert und so, ne? Also irgendwie andere Dinge wie Halo und Call of
Naja.
Duty, also so, was man dann irgendwie so viel gespielt hat damals. Genau, aber Rollenspiele haben es mir immer angetan. Also das war schon immer was mich irgendwie sehr fasziniert hat, auch sowas wie Fable damals und so. Das waren so Sachen, die irgendwie diese Freude an diesem Entdecken und Verkörpern von Charakteren schon irgendwie sehr immens hervorgehoben haben. Und dass es dann irgendwann in Pen und Paper Rollenspiele irgendwie münden musste und durfte, war dann irgendwie eigentlich nur ein logischer Aspekt, der dann irgendwie kommen sollte.
Naja, klar.
Genau. Ja, und irgendwie dann in der Pubertät ging es dann halt irgendwie los, dass man dann so war, ja, irgendwie lass doch mal Shadowrun spielen, habe ich zu meinem Papa gesagt. Er war so, boah, ich habe so Ewigkeit nicht mehr gespielt, keine Ahnung, wie das noch funktioniert. Wir bauen mal so Charaktere. Und dann haben wir versucht, Charaktere zu bauen. Das hat okay gut geklappt. Und dann hat er mal versucht, mit mir alleine was zu spielen und hat dann irgendwie sowohl gemeistert als auch einen mitspielenden Charakter verkörpert. Und ich war völlig überfordert, weil er dann relativ schnell wieder diese Rolle gerutscht ist, halt einfach den Charakter auszuspielen. Und ich war so, ja, keine Ahnung, ob mein Charakter Auto fahren kann, weiß ich jetzt gar nicht. So, war dann erstmal irgendwie überfordert und so. Und
Ja.
dann ist das auch schnell irgendwie veräppt. Irgendwie, also die Erfahrung ist dann so hängen geblieben und dann haben wir auch nicht gespielt. Und dann bin ich erst im Studium eigentlich wieder dazu gekommen. Also als ich in Hannover dann Soziale Arbeit studiert habe, gab es so Kommilitonen und auch Freunde und Freundinnen, die dann so meinten, hey, wir spielen das und kennen das so, kennst du Rocket Beans und kennst du eigentlich die Pen and Paper von denen und so? Also ja, ich habe das schon mal gehört, so Pen and Paper, aber irgendwie super lange keinen Kontakt mehr dazu gehabt. Und dann waren die so, ja, hier, guck dir das mal an und so, Morrigan Manor und alles. Und dann war ich so, ja, ich guck da mal rein und ja, dann war ich sehr schnell hooked. Und habe dann da angefangen mit so den Freunden, die dann da waren, irgendwie super viel zu spielen, weil da gab es einen sehr erfahrenen Spielleiter, und der hat irgendwie dann angefangen, uns so mehr und mehr in die Welt reinzuholen. Und die anderen hatten auch super viel Erfahrung alle. So. Dann bin ich da irgendwie so mit reingestolpert, irgendwie mit, dann habe ich eine Zeit lang irgendwie DSA mal gespielt und dann ging es aber irgendwie weiter mit allem Möglichen von, ja, sowas wie AD&D,
Ja.
irgendwie über Cthulhu und dann. Aber natürlich auch sowas wie How to be a Hero und so. Also so, das lief dann so ineinander und das hat sich dann irgendwie so ergeben und ist dann einfach auch ja, präsent geblieben als Hobby und irgendwie sich hat sich dann über die Jahre und über die Zeit immer weiterentwickelt und intensiviert. So.
Ja, das, du sagst gerade How to be a Hero. Ich habe ja mit Hauke auch schon gesprochen hier im Rahmen des Podcasts.
Gute Folge
Danke.
übrigens.
Ich habe mich selber sehr gefreut darüber, dass er Zeit und Bock hatte auch so. Und wir hatten ja, wie gesagt, auch über How to be Hugo geredet. Und gerade für Einsteiger ist das natürlich ein super System. Und ich habe selber auch schon Welten gebaut im Kopf und die Spieler da durchgeleitet mit diesem System. Und das ist ja einfach fantastisch, ne? Also, das ist ein
Voll.
absolut schönes System, ja.
Voll. Ja, für mich war das dann auch, also das war quasi auch das System, womit ich dann in die Spielleitung so gerutscht bin, weil man muss da so fairerweise
Geht
sagen,
mir genauso.
inzwischen leite ich meistens mehr, als dass ich spiele, weil sich das einfach so ergeben hat irgendwie. Weil die spielleitenden Personen, die wir dann so im Freundeskreis und so hatten, sind dann alle irgendwie verschütt gegangen, sage ich mal. Und dann war so, ja, wir wollen spielen, aber irgendwie keiner hat so, traut sich so richtig, was, ja, komm, dann ich habe irgendwie Bock und so. Und eigentlich fing es dann damit an, dass ich meinen Vater wieder ins Hobby holen wollte und meine Freundin, der das mal so ein bisschen zeigen wollte. Und dann war ich so, ja, komm, dann, ja, ich habe irgendwie Bock, irgendwas mit Plüschtieren zu machen, aber in so einer dystopischen Shadowrun-artigen Welt, und habe dann mir irgendwie so eine Welt erdacht, mit wo man Plüschtiere spielt, aber halt alles so ein bisschen eher Shadowrun-artig angehaucht und so. Mhm. Im Nachhinein, also es war cool. Ich glaube, jetzt würde ich es ganz anders machen, aber habe dann da so angefangen, ne, irgendwie für die beiden, also für meine Freundin und für meinen Vater dann zu leiten, irgendwie immer so, ja komm, dann gucken wir, ich probiere mich mal aus. Mhm. Und dann hat es irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich dann doch viel beim Leiten jetzt einfach letztendlich geblieben bin. Und auch nie gedacht hätte, dass es mir so viel Spaß macht. Also ich spiele immer noch am liebsten, aber leiten tue ich inzwischen auch sehr gern.
Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das haben wir alle so. Also alle, die leiten, spielen halt auch unglaublich gerne. Es gibt natürlich auch jetzt vor kurzem erst ein schriftliches Interview geführt. Mein erstes, du wirst es wahrscheinlich auch gelesen haben.
Ja.
Der leitet halt nur, weil er halt eben diese, ich will ihn jetzt, also ich will jetzt eigentlich nicht sagen, diese Behinderung.
Doch,
ist diese Behinderung also halt eben hat, weil er Hörgeräte trägt. Und das ist so stark bei ihm. Und ich kann mir das absolut gut vorstellen, weil ich A, selber Hörgeräteträger bin. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail bei ihm gehen. Ich weiß, warum das bei ihm so stark ist. Ich will das aber jetzt auch nicht, will ihm das nicht vorwegnehmen. Er wird halt nie als Gast hier im Podcast sein, weil er halt eben über diese Hörgeräte mit Kopfhörern schon mal nichts hört. So.
Ja.
Und das ist halt eben, also er wird wahrscheinlich irgendwie so um die 90% auf einem oder auf beiden Ohren schon mal nichts hören. Und ich weiß von einem bekannten Kollegen von mir, das ist so eine Mickey-Maus-Stimme, die man dann hört. Und das ist extrem anstrengend. Ich meine, er wird sich da dran gewöhnt haben auf die lange Zeit hin. Aber er leitet halt eben, weil er die Gruppe besser dadurch, weil er sagen kann, so hier erzähl du nochmal, erzähl da nochmal und dann gucken wir mal, wie dass wir das irgendwie zusammenkriegen, so, ne? Und also er kann halt dadurch halt eben nur leiten, ne?
Ja.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass er halt auch gerne mal wieder spielen würde.
Sicherlich. Also ich finde, das ist ja eigentlich sowas, was dieses Hobby auch so interessant macht, ne? Also diese Rollenwechsel, die man auch einnehmen kann, ne? Also und dann gibt es ja sogar noch Systeme, die inzwischen damit auch groß agieren, ohne SL zu funktionieren, was, wo ich auch schon ein bisschen Erfahrung haben durfte, so, was auch super interessant ist, wo ja alle dann nochmal irgendwie in so wechselnde Rollen reinkommen.
Ja.
Aber das ist ja irgendwie cool. Also, dass das Hobby eigentlich auch so eine Bandbreite an Möglichkeiten bietet, dass man sich auch super viel ausprobieren und explorieren kann, so im Leiten, im Spielen, im was auch immer. Das ist schon sehr interessant.
Ja. Absolut. Ja, diese Vielfältigkeit im Rollenspiel ist halt eben einfach so unglaublich groß. Eine Katze.
Ja. Sie ist immer gerne dabei, wenn ich hier sitze und jetzt gerade Podcast aufnehme, aber ansonsten gerne auch mal online Runden anbiete, dann sitzt sie hier auch immer gerne und möchte auch mitspielen.
Ist sie, vielleicht möchte sie auch irgendwas sagen. Ist sie denn auch manchmal in einer anderen Rolle als Hund oder als Maus oder so? Oder
also ich glaube, manchmal sie ist mehr Hund als Katze. Aber wir wissen es noch nicht ganz genau.
Sehr schön. Okay, Philipp, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen gespielt, so das, was du bisher so gespielt hast. Shadowrun, ich sag jetzt mal, als allererstes war jetzt, glaube ich, in Anführungsstrichen Reinfall, so mit deinem Vater. Aber nicht böse. Ja,
kann nehmen, man, ne? Nee, kann man schon so sagen. Also wir haben, glaube ich, den Anfang des Abenteuers versucht zu spielen und dann war manchmal so, ach ja, stimmt, darauf muss man ja würfeln.
Ja.
Und dann haben wir aufgehört.
Ja. So. Wie gesagt, nimm es nicht böse, aber es kommt es halt für mich so rüber. Was ja auch absolut nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Ich hatte hier vor kurzem auch einen zu Gast, der sowas Ähnliches erzählt. Ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, wer das war. Und auch da kam er halt später erst wieder dazu und dann auch richtig, ne, so wie du ja auch. Und How to Be a Hero hast du gesagt, AD&D, Shadowrun und so weiter und so fort. Was hast du denn noch so bisher gespielt?
Oh, vieles. Die Bandbreite ist relativ groß. Glücklicherweise, muss man fairerweise dazu
Ja, klar.
sagen. So, ich glaube, ohne den Discord-Server vom am Tavernentresen wäre ich auch gar nicht so nochmal intensiver ins Hobby reingekommen und hätte auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, so viele Systeme und Leute und alles Mögliche kennenlernen zu dürfen und so. Also ich glaube, mein Horizont vorher war schon ein bisschen größer als vielleicht bei anderen Leuten, die jetzt noch nicht so viel online unterwegs waren. Aber das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Welt aufgemacht. Aber so, also so Klassiker, sag ich mal, ne? So was wie Cthulhu, DSA habe ich auch mal ganz kurz eine Zeit lang gespielt. Und aber auch sowas wie Savage Worlds, Fallout 2D20, das spiele ich viel, oder was, Donnerstag startet eine Hexenrunde, das spiele ich jetzt das erste Mal. Aber keine Ahnung, alles Mögliche, irgendwie Walking Dead, das Pen and Paper, Spire, Mausritter, Electric Bastionland, also so große Bandbreite von diversen Dingen, Heroes of Cirulea. Also so ganz, ganz viele Dinge irgendwie.
Wenn du es so einkategorieren müsstest, so Platz 1 bis 5, was sind so deine Top 5 Rollenspiele? Weil ich merke das halt immer wieder, die Gäste kommen halt immer ins Struggeln, so das habe ich schon gespielt, das, dies und jenes und dann kommt das noch und warte mal, dann warte. Seine Top 5, also gerade bei solchen Rollenspielern, die sehr viel gespielt haben und vielleicht auch sehr viel spielen, gerade auch aktuell irgendwie mehr Runden haben, deine Top 5.
Boah, ja. Also, ist gar nicht so einfach. So ein paar Namen flackern so rum, aber so ein richtig in so ein Ranking zu packen, finde ich gar nicht so
Es geht
einfach.
jetzt nicht ums, also muss auch
Aber
nicht das Ranking sein. Es muss
so
einfach so die fünf
fünf,
Rollenspiele, wo
ja.
du sagst, da kann ich immer wieder zurückkehren und das spiele ich oder leite ich auch immer wieder gerne.
Also auf jeden Fall die 2D20-Systeme von Modiphius. So, da vor allem halt Fallout einfach, auch natürlich durch Videospielgeschichte geprägt und so, aber das ist ein Regelwerk und Setting, was ich sehr gerne spiele oder vor allem auch leise. Cthulhu, das klassische in den 20ern, auch immer top. Tolles Regelsystem, tolles Würfelsystem vor allem, sehr einfach. How to be a Hero geht natürlich auch immer. So, also kann man einfach nichts, ist ein top Top-Einstiegssystem mit einer tollen aktiven Community, mit total vielen Möglichkeiten und Modulen und so, ne?
Ich finde halt auch bei How to Be a Hero so geil. Du kannst ja theoretisch auch sagen, so, wir nehmen jetzt das System und du hast jetzt eine Gruppe von X Spielern, 5 Spielern, sagen wir jetzt mal, und du fragst die einfach so, was willst du erleben? Was möchtest du spielen? Was möchtest du in der Welt haben? Und so weiter und so fort. Du kannst ja so eine Art Fragenkatalog eigentlich schon fast fertig machen. Und dann
Ja.
spielst du in der Welt, in der deine Spieler spielen wollen. Und du denkst ja einfach dazu die Geschichte aus.
Ja,
Punkt.
genau so habe ich meine Abenteuer gemacht als
Ja,
eine
voll
Leitung. Ich
geil.
wollte, die war dann so, ja, komm, ich biete euch was an, worauf habt ihr denn Bock? Ja, irgendwas in die Richtung, das soll so ein bisschen irgendwie so und so sein. Und dann mache ich so, ja, gut, dann nehme ich das als Grundgerüst und würfel alles random aus. Und dann haben wir einen lustigen Abend. Hat allen gefallen, ich hatte Spaß, war top. Also für sowas ist es halt auch super. Das waren jetzt drei. Ansonsten, oh ja, also Electric Bastionland slash Mausritter ist ein bisschen unterschiedlich, aber so ein bisschen ähnlich von der Art und Weise. Beide top. Also jeweils in ihrer Art und Weise finde ich die super. Electric Bastionland bin ich ein großer Fan von. Ich finde es ein tolles, super einfaches Regelsystem. Ich finde die Welt einfach so absurd witzig und genial. Da kann man auch alles mitmachen und das finde ich einfach fantastisch. Also ein Regelwerk, was irgendwie mehr Seiten hat für Charakterkonzepte als Regeln, ist, finde ich, eh einfach schon eine geile Idee als solches. Und dann ist es noch top ausgearbeitet und so. Also dicke Props da erstmal. Und ein System, was ich auch richtig gut finde, ist auch Spire. Das finde ich richtig cool, weil es so ein bisschen in eine andere Richtung geht. So.
Ja.
Einfach durch die Themen, die es auch so ganz bewusst platziert. Ist nicht so ohne. Also ist schon herausfordernd, glaube ich, für manche. Vor allem für Spielleitung ist es echt viel, was man da so machen muss. Und gleichzeitig, wenn man da, also wie immer, ne, wenn man da reinkommt, dann kriegt man das ganz gut hin und so. Aber das finde ich so ein System, das hat es mir echt angetan. Das würde ich wirklich gerne mehr spielen. Erstmal spielen überhaupt. Ich konnte es noch nie spielen, durfte es bisher immer nur leiten. Aber würde auch gerne nochmal da mehr leiten. So. Das finde ich echt einfach von, ja, von allem möglichen Setting, Geschichte, was man für Charaktere spielt. Super interessant.
Wenn du jetzt so überlegst, wenn du dir jetzt ein neues Rollenspiel anschaust, ein System, wie gehst du da vor? Also klar, man nimmt sich das Buch und liest oder die PDF, je nachdem, was man, wo man gerade rankommt. Wie läuft das bei dir ab? Weil bei mir ist, also ich sage jetzt mal, wie das bei mir ungefähr läuft. Ich lese mir so die Seiten durch und ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell das Avatar-Rollenspiel. Ich lese mich da rein und irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir denke, das möchte ich mit meinen Spielern da drin erleben. Wie ist das bei dir?
Meistens ist es, ich glaube, ähnlich, würde ich sagen. Also, ich muss dazu sagen, ich schaffe mir selber gar nicht so, also ich spiele gerne viel, aber ich schaffe mir meistens gar nicht so viele Regelwerke. Na gut, kann man so und so sehen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber es dauert zumindest meistens ein bisschen, bis ich mir ein Regelwerk wirklich auch aktiv hole. Und ich glaube, für mich ist vor allem aber auch, also klar spielt das auch eine große Rolle, dass ich mir vorstellen kann, ob ich das mit Leuten spielen möchte. Aber viel auch an so Regelwerken ist auch eher, dass mich das, was da drinne steckt, fasziniert. Also das, was sich die Leute ausgedacht haben von der Welt, auch Regel- und Charakterkonzepte irgendwie, wie, was für Mechanismen haben sie implementiert, um zum Beispiel sowas wie eine Einführung der Gruppe irgendwie zu gestalten? Gibt es dafür ein Konzept? Gibt es dafür kein Konzept? Oder gibt es bestimmte Systeme oder Kontexte wie bei Savage Worlds mit Vor- und Nachteilen, Talenten und so. Also ich finde so diese spielmechanischen Aspekte auch super spannend. Und ich glaube, ganz am Anfang steht aber, die Welt muss mich catchen. Also ich muss das so nur kurz lesen, denken so, ah, das klingt cool. Das macht was bei mir irgendwie. Da kommt, ploppt was auf, eine Idee oder irgendwie ein Gefühl zu, wo ich sage, oh ja, da, doch, das ziehe ich mir mal rein. Und am Ende spiele ich es vielleicht nie und dann steht es hier nur. Habe ich auch genug Dinge oder auch PDFs, die da liegen und wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal, aber eher da liegen, weil ich es irgendwie interessant finde und dann irgendwann entdecke, ach ja, stimmt, das habe ich da ja auch noch rumliegen. So.
Ja. Ja, schön. Es ist, wie gesagt, ja, bei mir ist es halt so, ich lese mich in die Welt rein. Ich meine, jetzt bei Avatar ist natürlich super, ich kenne die Welt. Und wer, also,
Ja.
wer kennt die Welt nicht? So, ne? Aber
Wenige.
da habe ich schon auch da, weil du da in den verschiedenen Ären spielen kannst, zum Beispiel, also okay, was könnte man in dieser Ära spielen? Und mir kam zum Beispiel eins relativ zügig in den Kopf, dass man halt sowas Ähnliches wie die Banditen im Wald spielt, dass die irgendwas klauen, dass die politisch ein bisschen was machen, und von hinten rum merkst du eigentlich, das sind eigentlich gar nicht die, die böse sind, sondern, also so ein bisschen verzwickt halt alles so,
Ja,
ne? Und, ja. Und die Spieler müssen dann halt irgendwie herausfinden, wer ist jetzt eigentlich gut, wer ist böse, so, ne?
ja.
Und genau. Bei Cthulhu war das zum Beispiel ganz anders. Da habe ich auf dem Sofa gesessen und so Tochter war gerade ein halbes Jahr alt ungefähr. Also es ist jetzt über 6 Jahre her, also ein paar, ja, 6 Jahre her. Und gesagt, habe ich hier auf dem Sofa gesessen, Fernseher lief, meine Frau und ich saßen auf dem Sofa. Und auf einmal bin ich aufgesprungen, weil ich die Idee hatte. Und habe den Rechner angemacht und fing an zu schreiben. So, und das war dann mein erstes Cthulhu-Abenteuer. Ich habe mich
Schön.
Wochen vorher schon reingelesen und gemacht und getan und
Ja.
die Welt und so weiter und so fort. Und ja, und dann, wie gesagt, kam auf mal die Idee, weil ich
Ja.
wusste, Helduin kommt näher und ich wollte das leiten. Ja, und dann, bam. So, und ja, sollte ein One-Shot werden, sind zwei draus geworden, aber das ist ja meistens so.
Ich wollte
Aber
sagen,
es
also
hat.
erzähl mir jemand, der einen One-Shot an einem Abend durchkriegt.
10 Candles, wenn man das System
Ja,
nimmt, dann schaffst du es auch in 3, 4 Stunden.
das stimmt.
Aber das sind dann halt eben genau solche Systeme, die da auch ausgelegt sind, ne?
Ich wollte gerade sagen, also gerade bei Cthulhu, wenn ich mir dann manchmal so bei vorgefertigten Abenteuern durchlese, wie lange das dauern soll, ich habe das noch nie in der Zeit geschafft.
Ja.
Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin großer Fan davon, Charaktere auch richtig auszuspielen und auch meinen Spielenden Raum zu geben, um ihre Charaktere auszuleben und so.
Mhm.
Und dann unterbreche ich das jetzt nicht nur, weil ich denke, wir werden heute Abend nicht fertig. So, also ich
finde, nein, um Gottes Willen. Das ist dann auch dieses absolute Railroaden. Ne? Also wenn man natürlich merkt, okay, die hängen jetzt wirklich seit einer halben Stunde an einem Punkt fest und die kommen da nicht weg, weil die sich zu sehr auf, weil du es ja weißt, was Unwichtiges versteifen.
Ja.
Dann kann man irgendwann sagen, okay, Leute, sucht mal in diese Richtung zu denken. So, ne? Ja. Und dann kann man denen natürlich ein bisschen weiterhelfen. Aber ansonsten sag ich so, wie du es auch sagst, ich lasse meine Spieler immer erstmal ganz wichtig mitentscheiden,
ja,
vor allen Dingen auch, wie die Welt aussieht, selbst wenn die Welt fertig ist. Ne? Also ich habe es jetzt in der aktuellen Kampagne so, da hat der eine Kumpel mich auch noch darauf angesprochen, weil ich das schon mal im Podcast erzählt hatte. Die sind eingelaufen in den Hafen und der eine sagt, ja, ich gehe jetzt ins Bordell. Ich hatte nie gedacht, dass irgendeiner ins Bordell geht. So, ja, bumm, so zack, muss ein Bordell her.
Ja,
ja. Ne, so, und ich meine, es ist natürlich auch nicht unüblich, dass in einer Hafenspielung oder in einem Hafen, wo viele Piraten und Seefahrer überall
hinein, ja, halt, dass das halt auch ist nicht ungefährlich. Ja, ja.
Aber hatte ich nicht geplant. Ne? So, und das war komplett improvisiert. Ich meine, 80% von dem, was ich leite, ist eh improvisiert, aber.
Mhm. Also ich auch jetzt, ich finde das auch manchmal, ich glaube, also das ist sowas, was ich richtig gemerkt habe, so im Rahmen meiner, ich sage mal, meines Werdegangs als Spielleitung. Ich war am Anfang krass überfordert, wenn ich improvisieren sollte. Dann, ich habe nicht mir Skripte geschrieben, so nicht, aber ich habe schon relativ klar mir aufgeschrieben, wie läuft es ab und habe dann so ein bisschen mal mich ausprobiert zu improvisieren, aber das habe ich immer krass überfordert. Da war ich so, nein, das. Und jetzt bin ich eher so, ja, komm, schreibst du einen Satz hin, der Rest kommt schon.
Ja.
So, und ich finde es richtig schön. Also, mir macht es auch so Spaß, dass irgendwie diese Entwicklung durchgemacht haben zu dürfen. Aber auch Spielende gefunden zu haben, die damit fein sind und die das auch sehr zelebrieren und so und die einem auch positives Feedback dazu geben und so. Aber ja, ich auch, also, wo du das gerade meinst mit dem Bordell, ich musste auch gerade an so eine Szene von einem Cthulhu-Abenteuer denken, was ich für die eine Gruppe von mir geleitet habe, die irgendwie so eine Geheimorganisation sein, das ist aus der Einstiegsbox irgendwie eins. Und dann wird da ja gesagt, das ist irgendwie so ein geheimer Bund irgendwie, aber mehr wird da nicht gesagt. Und dann war ich so, ja, und dann seid ihr da und so, und dann, blablabla. Und dann war ich so, ja, haben wir denn so ein Clubhaus? Oh, klar, habt ihr ein Clubhaus. Ja, wie sieht das denn aus? Was finde ich denn da? Wer ist denn da alles? Oh, fuck.
Ja, super.
Und dann, ja, das sieht so aus, das ist irgendwie so ein viktorianisches Haus und so. Und am Ende, das, was am meisten hängen geblieben ist beim Abenteuer, ist die Beschreibung der Küche. Okay. weil ich die anscheinend so bildlich dargestellt habe, dass sie sich sehr eingebrannt hat bei der Einspielerin.
Na gut, okay.
Okay, na gut. War alles random und improvisiert, aber freut mich.
Ja. Obwohl, da hättest du natürlich auch eigentlich, also die Rückfrage stellen können, wie stellst du euch das denn vor oder wie stellt ihr euch das denn vor? Ist ja euer Clubhaus.
Ja, ja, das stimmt. Ne?
So.
Das kann ich inzwischen auch besser. Also da bin ich auch gut, den Ball abzugeben. Ja, dann erzähl mal.
Es gibt ein knallhartes Beispiel, das ist wirklich, weil da hatten wir auch uns am Tisch drüber unterhalten, weil wie gesagt, der eine Kumpel, der hört auch jede Folge, schöne Grüße. Und es gab einen Gast, der hat halt gesagt, irgendeiner von seinen Kollegen hätte ein Labyrinth erschaffen, also gebaut, und die Spieler sind halt auf die Mauern geklettert.
Ja, top.
So, und haben dieses Labyrinth über die Mauer halt fertig gemacht. Und der hatte sich dieses Labyrinth so akribisch ausgearbeitet. Und nach dieser Ecke kommt das Monster. Und nach dieser Ecke kommt diese Falle. Und. Und der hat das dann halt wirklich durchgezogen und hat gesagt, okay, die laufen jetzt, also der hat die Spieler halt dahingehend belohnt. Okay, die hatten die Idee, da hochzuklettern. Das haben sie geschafft. Sie können darüber in die Mitte des Labyrinths laufen. Ich für meinen Teil hätte gedacht, okay, ich belohne meine Spieler, aber je weiter ihr in die Mitte des Labyrinthes geht, kommt die Decke halt niedriger.
Verstehe. Ja?
So. Also ich erschwere es, die müssen irgendwann wieder runter. Und das, also da muss man auch als Spielleitung irgendwo denken, okay, wenn ich da sowas schon ausarbeite und wirklich akribisch plane, dann belohne ich meine Spieler, ja, weil die eine gute Idee hatten. Aber ich möchte auch das durchziehen, was ich vorbereitet habe.
Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich bin da so, am Anfang, früher war das auch so, dass ich dachte, nee, ich habe so einen Plan und dann möchte ich auch, dass es irgendwie so passiert oder ich finde die, weil ich die Vorstellung so cool finde oder so. Aber inzwischen, ich glaube, inzwischen bin ich aber gar nicht mehr so akribisch in der Vorbereitung, dass mir das so passiert. Was ich aber auch gemerkt habe, dass, weil mir das viel mehr Spaß gemacht hat. Also, weil mich das dann manchmal so, wenn ich so ein Labyrinth vorbereitet hätte, mich das, glaube ich, frustriert hätte auf eine Art, hätte ich dann irgendwie das nicht gut hinbekommen, sie einzufangen und dann hätte sich das für mich so unschön vielleicht angefühlt, sie dann doch irgendwie reinzubringen wieder, weil die Idee so cool war und so. Und inzwischen bin ich ein großer Fan davon, wenn die eine coole Idee haben, dann ist mir egal, was ich da vorbereitet habe. Dann sollen die da machen, was sie wollen. Weil ich das ja auch cool finde. Also mir macht das ja auch Spaß, dann zu erleben, wie die Gruppe sich irgendwie freut. Ach krass, das geht, das klappt, cool und so. Und die wissen ja nicht, ob ich da jetzt schon den nächsten Job vorbereitet habe oder nicht.
Das beste Beispiel ist Dungeon, eine Abzweigung links, rechts. Ja. Du bereitest einen Raum vor, ob der jetzt nun rechts oder links ist, ist scheißegal.
Ja, ja.
Sie werden nie erfahren, was in dem anderen Raum gewesen ist.
Genau, ja, ja, ja? Total.
So.
Ist das Beispiel.
Viele, ich habe auch schon mal, ich habe jetzt auch irgendwann mal schon einen gehört, oder gesagt, der mir dann auch gesagt oder geschrieben hat, ey, ist doch aber auch irgendwie kacke, wenn du nichts da vorbereitest, weil, gut, wenn es ein One-Shot ist, habe ich dann geschrieben, ach so, ja, gut, okay. Ne? Es ist ja ein One-Shot. Dann ist es ja schon eine Art Railroaden. Bei einer großen Kampagne mache ich das natürlich nicht. Ne? Dann gibt es halt eben auch zwei Räume oder eine Abzweigung mit einer Seitengasse oder. Also,
ja, aber man entwickelt dann dabei, ne? Also so, ich finde, manchmal genau. Ist es ja auch so, dann hat man, ne, einen Raum schon fertig und dann steht der Abend an und dann ist so, ja gut, dann gehen sie jetzt in den Raum und wenn sie nochmal zurückkommen, bis dahin habe ich mir dann was anderes überlegt, was stimmig ist irgendwie oder so.
Ja. Ich habe das zum Beispiel, also jetzt gerade in der aktuellen Kampagne, weil es halt auch eine lange Kampagne ist, gucke ich, okay, was könnte in der nächsten Session passieren? Also wirklich könnte, nicht soll passieren, sondern könnte. Ja. Und dann bereite ich das auch so ein bisschen vor und arbeite das grob aus. Wenn da jetzt Gegner kommen, dann mache ich die Werte dafür fertig. Ich habe sie dann auf jeden Fall da liegen, falls ich die irgendwie mit einbauen sollte. Oder jetzt in der aktuellen Folge, man kann es ja auch nachhören, auf Spotify. Und da gibt es dann halt eben von Folge zu Folge so ein Cut und dann fällt mir schon am Ende ein, okay, das wird als nächstes passieren. Und dann arbeite ich das aus. Also so mache ich das dann zum Beispiel auf größeren Kampagnen, sag ich mal. Aber ein One-Shot, der wird einfach so straight tatsächlich durchgeplant, der wird auch so gespielt. Klar, wenn die Spieler gute Ideen haben, dann haben sie gute Ideen, das will man dann natürlich auch belohnen. Und ansonsten macht Spielleiten tatsächlich sehr viel Spaß, auch in der Vorbereitung.
Voll, also ich finde das inzwischen, also ich finde das auch schön, wenn man sich so die Zeit dafür nimmt, ne, und auch so ein bisschen seine Ideen und auch vielleicht so, denn die Mitspieler sogar noch irgendwie Feedback gegeben haben und so das mit einzupflegen und so eine Runde vorzubereiten, die ja im besten Fall alle am Tisch oder wo auch immer man spielt, irgendwie abholt, so, ne, also ja. Ich bin gar kein Freund davon, von diesem, ich würde es als eher so altes Verständnis irgendwie deklarieren, ja, die Spielleitung gegen die SpielerInnen. So,
nee, null.
Das bin ich gar kein Freund von. Da hatten wir auch mal jemanden, der so ein bisschen in diese Richtung tendiert hat und einem immer so unterstellt hat, naja, du machst das ja quasi, um mich zu ärgern, weil du willst ja gegen mich spielen. Ich so, nee. Ich will, dass wir hier alle zusammenspielen, weil wir spielen hier zusammen, keiner spielt gegeneinander aus. Das ergibt sich und es ist okay füreinander so, aber es ist nie die Intention von mir als Spielleitung zu sagen, ich mache euch jetzt als Spielenden alles möglichst schwer, um euch hier irgendwie ins Schützen zu bringen oder so. Sondern ich versuche ja eher, die zu animieren, mich auch ein bisschen mich ins Schützen zu bringen. So, ja. Dass ich dann so ein bisschen ins Rudern komme vielleicht.
Also das ist sowieso, mache ich nie. Es sei denn, ich spiele nie gegen meine Spieler. Nie. Es sei denn, sie wollen wirklich was Dummes tun, wo ich dann auch wirklich im Vorfeld schon sage, möchtest du das wirklich?
Ja, ja.
Ansonsten ist es halt im Kampf, wenn die Schaden kriegen. Ich meine, es ist jetzt am Anfang der Kampagne, das wird sich im Laufe jetzt auch noch ändern, weil die Kampagne doch, glaube ich, größer wird als gedacht. Aber in einem Kampf werden die irgendwann auch draufgehen. So, ne? Also das ja. ist halt eben so, und es wäre jetzt tatsächlich in der letzten Session auch schon fast einer draufgegangen. Da haben die Würfel das aber verhindert. So. Na, da haben die wirklich, also der ist vom Schiff geflogen, also wir spielen ja dieses Adventure Island, es war ein großer Sturm, man kann es wie gesagt nachhören, und der ist halt vom Schiff geflogen, und hätten die Spieler nicht so gut reagiert und so gut gewürfelt, wäre der draufgegangen. 100%. Das hätte ich dann auch nicht, wie hätte ich das in einem Sturm, wenn er vom Schiff fällt, nicht, das hätte ich nicht anders regeln können.
Ja. Nee, so. Das stimmt. Aber ich finde halt auch, also ich mag das auch, ne? Also ich mag auch, dass sich auch in dieser Welt Entscheidungen anbahnen, die Konsequenzen haben für die Charaktere.
Ja.
So. Und dann kann das auch mal, also auch, dann kann die Konsequenz auch sein, man hat einen vielleicht erst relativ frischen oder schon sehr alten, liebgewonnenen Charakter, dann fällt der Würfel vielleicht doof oder man hat einfach Pech gehabt oder so. Dann hat das aber eine Konsequenz. Dann passiert dem Charakter auch tatsächlich was. Und der hat nicht die Plot-Armor an und eigentlich wäre er jetzt tot. Aber so, klar, ne? Es ist manchmal schwierig, glaube ich, gerade wenn du so länger spielst und eine Kampagne hast und so, wenn das eigentlich zu so einem ungünstigen Zeitpunkt passiert, das dann irgendwie nicht so schön inszenieren zu können oder so, weil man will das ja auch irgendwie, ja, zelebrieren klingt schon fast so euphemistisch, aber man möchte dem ja irgendwie auch gebührend Respekt zollen, diesem Charakter, der vielleicht so lange dabei war und den man so lange irgendwie miterlebt hat und so, oder die spielende Person ja auch verkörpert hat und so. Aber, ja.
Das ist meinem ersten Charakter halt passiert. Der war, also wir haben 2-3 Jahre gespielt oder so, und dann ist er das erste Mal gestorben. Und das war bei DSA. Ich hatte einen Wundarzt gespielt, oder den spiele ich oder würde ich, glaube ich, auch immer noch spielen, wenn er nicht selber sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, ich will diese Abenteuer nicht mehr, ich will zu Hause bleiben, meine Alchemie machen, so. Das ist halt Gazil, ne? Alter Tatterkreis mittlerweile so. Und also für einen Bornländer, der halt schon einiges erlebt hat, relativ alt. Und der, wie gesagt, der ist halt gestorben, und das war am Tisch, war das wirklich so, oh fuck. Alter, das war wirklich so ein Moment, da sind wirklich alle Kurse wirklich innegegangen und haben sich überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ich war schon, ich habe meine Mappe schon zugemacht, habe meine Würfel zur Seite gelegt und habe mir überlegt, okay, was machst du dir für einen neuen Charakter, ne?
Ja.
So, und dann kam einer auf die Idee, mit Balsam Salabunde den halt zu heilen, weil er war unter Minus, also im Minusbereich schon. Ich versuche ihn jetzt zu heilen mit volle Pulle Mana, Astralpunkte. Und dann sagt der Spielleiter, wenn du eine 1 würfelst, belebst du ihn mit vollen Lebenspunkten wieder und du hast nur die Hälfte deiner Mana-Punkte verbraucht. So. Er würfelt nochmal, also muss er 3-mal würfeln bei DSA und würfelt dann den letzten Würfel mit einer 1. Und dann war Glasil wieder da.
Ja.
So. Das Ganze ist dann noch 3-mal passiert. Was sehr irgendwann, und deswegen ist Gazir halt auch eben mittlerweile so weit, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht nochmal sterben. Ich will nicht nochmal wiederbelebt werden. So, ne? Und deswegen, also der bleibt, der kommt jetzt an die Heldentafel, der wird weggehangen. Der hat jetzt seine Alchemiebotze in Gareth. Ja, in Gareth. Und wird vermutlich keine Abenteuer mehr antreten. Aber er wird ein, sagen wir mal so, er wird ein bleibender Charakter bleiben für alchemistische Tränke und sowas.
Ja. Ne?
Also zumindest bei uns in der Runde, in der Welt.
Ja, voll gut. Ja, ich finde halt auch, ne, das ist ja, also Charaktere müssen ja nicht immer sterben, nur damit sie weg sind. Also,
genau.
Ne, sondern es kann ja so sein, dass man einen Charakter spielt, der einfach auch, wenn man sich in den Charakter hineindenkt und realistisch in der Welt agiert, sagt, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Kein Bock, schon wieder zu sterben, so. Und dann wieder so komisch wiederbelebt zu werden. Ich lass mal das mit diesem ganzen Abenteuer sein, so.
Genau.
Und ich finde das auch cool. Also ich finde, das ist ja auch so eine schöne Möglichkeit, die das Hobby oder da so bringt, ne? Einfach
authentisch.
Auch so, genau. sich irgendwie anders so auch authentisch in dieser Welt zu erleben. So.
Ja.
Klar, ne? Wir spielen meistens relativ unrealistische Charaktere, weil das halt viel Spaß macht und die Welten häufig so gestaltet sind. So. Aber ich mag das auch gerne, wenn es so, wenn es schon auch ein bisschen realistischer ist oder zumindest sich irgendwie stimmig anfühlt mit dem Charakter. So. Mhm. Und dass man dann die Gedanken und Charakterhintergrundideen, die man so hat, auch mal einfließen lässt. Und dass das irgendwie auch stimmig ist. Und dann handelt er vielleicht nicht immer optimal und top, sondern macht das so, wie er das gerade denkt. Und dann ist es vielleicht nicht so das bestmöglichste Ergebnis, was er hätte erreichen können, aber es passt halt zum Charakter.
Ja, genau, genau.
So.
Es gab auch mal eine Spielrunde, da habe ich, da haben wir das Regelwerk von DSA genommen auf einer anderen, also auf einer Parallelwelt, wenn man so will, weil er halt sich seine eigene Welt so ausgedacht hat, der Spielleiter, war auch ganz cool, hat mega Spaß gemacht. Wir haben das auch anderthalb Jahre, glaube ich, gespielt, die Kampagne. Und wir haben irgendwann gedacht, ey, wir sind immer noch im Prolog so ungefähr, aber es hat wirklich irre viel Spaß gemacht. Und da gab es mein Charakter, das war so eine Echse, San Loras. Und der andere Charakter hieß Satoras. So, und die beiden, meine Echse, war so ein Dieb, ist auf der Straße groß geworden, hat sich immer irgendwie über Wasser gehalten, hat in der Kanalisation von der Hauptstadt gewohnt und so. Und der andere Berufs- oder ausgebildeter Magier hat von Mutter und Papa alles in den Arsch geschoben gekriegt und die Kombination, die war göttlich. Die hat so viel Spaß gemacht, weil die haben sich bis aufs Blut gehasst und sie sind von der Gilde quasi beauftragt worden, zusammen aber zu arbeiten. So. Weil man hat immer so eine Gruppe, also die haben immer so eine Gruppe zusammengestellt, so von Abenteurern, die sich irgendwie gut verknüpfen können, aber denen war das scheißegal, ob sie sich verstehen oder nicht. Ne?
Ja.
So. Und da gab's wirklich so viel Hass in meinem Charakter gegenüber diesem Magierlehrling oder der gerade ausgebildet worden ist, von wegen, ja, ich schreibe meinen Eltern jetzt einen Brief, die sollen mir Geld schicken. Und du denkst dir nur so als diebische Echse, die sich immer so als über Wasser gehalten hat, so, du bist voll Idiot, ne? Ey, ich könnte dich jetzt so wirklich. Es gab auch tatsächlich eine Szene, da wäre es fast so weit gewesen, dass ich ihn ins brennende Feuer geschubst hätte, so, ne? Also, das ging halt wirklich arg weit. Das Schöne, und das ist das, warum wir das ja spielen, es ist ja Rollenspiel.
Ja.
Wenn die Runde vorbei war, dann haben wir uns einen Arm genommen, haben gesagt, ey, war alles cool, hat richtig viel Spaß gemacht, ne? Aber die Charaktere, die konnten sich aufs Blut nicht aus.
Ja, voll. Ist halt auch cool, wenn man dafür Raum schafft, ne? Also wenn man das auch so ausspielen kann und irgendwie so, das hat ja auch seinen ganz eigenen Charme, wenn so Charaktere auf einmal so Beziehungen miteinander anfangen aufzubauen und so, ne? Und irgendwie, wenn man dann auch länger spielt, das dann mehr aufspielt und irgendwie so, sag, jetzt habe ich aber nochmal Lust da zu pieksen oder das nochmal irgendwie von damals hervorzuholen, du da eingebrochen bist und uns alle irgendwie fast umgebracht hast. Also es ist so cool, weil man, es ist ja einfach anders als bei so Videospielen oder auch als bei Büchern. Man ist ja nicht nur Beifahrerin, sondern man fährt ja selber so.
Genau.
Und das ist halt cool.
In Videospielen hast du halt irgendwo eine Grenze.
Ja.
Ne? Und die hast du im Rollenspiel halt eben nicht.
Also nicht so klassisch. Ja, nee, voll. Nee. Also, ne, du kannst halt voll viel mitgestalten und so. Und das ist irgendwie total spannend. Und irgendwie, ich finde, man kann auch da, ne, dann kann es ja auch sein, du hast einen Charakter dir ausgedacht und dann spielst du den zweiten Mal und denkst so, ach nee, der passt ja gar nicht.
Ja, genau.
Und auch dann hat man die Freiheit zu sagen, gut, dann passiert dem Charakter halt irgendwas und man macht einen neuen Charakter. Oder man sagt, hey, die Challenge stelle ich mir jetzt, ich spiele mal was ganz anderes und gucke mal, ob ich da reinkomme oder nicht. So.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch irgendwie cool.
Ja, schön. Immer wieder. Also ich lieb's so zu schnacken. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu meinen Fragen. Nein, um Gottes Willen, ich liebe das. So geht die Zeit ja auch super schnell. Ich sehe es gerade, 3/4 Stunde. Wir haben ja einen Begriff für den Pile of Shame, und zwar der Stapel der Möglichkeiten.
Ich habe das schon von gehört.
Liebe gehen raus an den lieben Ralf, der das hier ganz am Anfang des Podcasts irgendwie etabliert hat. Ich finde das total schön. Der Stapel der Möglichkeiten. Philipp, was liegt da bei dir? Liegt da irgendwas, liegt da überhaupt irgendwas, was du nochmal gerne spielen wollen würdest oder live würdest?
Da liegt was, was schon halb, was so ein bisschen angefangen ist, aber was so ein bisschen so zeitlichen Miseren zum Opfer fällt, so ein bisschen. Da liegt nämlich die Winter des Atoms-Kampagne vom Fallout 2D20-System. Ich habe die jetzt schon mehrmals durchgelesen. Ich habe einmal versucht, sie anzuleiten, dann sind wir nach zwei Abenden, hat es nicht geklappt. Jetzt bin ich gerade bei einer dabei. Da kriegen wir es zeitlich nicht gut hin, aber das ist quasi so ein angefangenes Stückchen des Stapels. Das würde ich sehr, sehr gerne nochmal forcieren und deutlich länger und weiter schon gerne auch durchspielen, weil ich allein vom Setting und vom, wie es sich liest, ein großer Fan von der Kampagne bin, weil es eben auch nicht so klassisch alles vorgegeben ist, sondern Sandbox-artig ist und so. Und ich glaube, was auf jeden Fall auch noch auf meinem Stapel liegt, ist Spire und die Kampagnenrahmen, die ich für Spire noch habe. Ich würde diese Welt und diese Stadt gerne einfach noch viel mehr erkunden und noch viel mehr darin erleben und auch voll gerne als Spieler, nicht nur als Leitung. Also ich glaube, in der Welt zu spielen fühlt sich nochmal ganz anders an, als sie zu leiten und so. Und ansonsten, ich überlege gerade, ja, Slumdogs liegt noch auf meinem Stapel der Möglichkeiten. Das ist auch so eine, ich nenne es mal so eine sehr entschlackte Version von einem Shadowrun-Setting.
Ja.
Da habe ich auch was für geschrieben, das würde ich gerne mal machen, da richtig Bock hätte. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne auch nochmal eine richtig gute Runde Shadowrun spielen. Ich würde es eigentlich wirklich gerne mal machen, weil ich finde die Welt einfach so cool und ich durfte schon in Shadowrun spielen, aber halt in anderen Systemen, so Savage Run und so gibt es ja dann auch für die adaptive Möglichkeiten dafür. Aber ich hätte wirklich Bock, so diese richtige Shadowrun-Experience auch mal mitzumachen. Diese ganze Würfelpult-Mechaniken und so, also das wäre schon nochmal was, wo ich sagen würde, ja, würde ich zumindest mir gerne mal geben, um nicht immer nur zu sagen, ja, die Regeln sind blöd, sondern auch zu erleben, ob die Regeln wirklich so blöd, so blöd sind oder so herausfordernd. Blöd ist vielleicht gemein, aber...
Hier wird keiner gejudged, auch in den Kommentaren nicht, um Gottes Willen.
Nee, überhaupt nicht. Ach, gar nicht. Also,
wie oft habe ich hier schon gesagt, dass ich D&D doof finde? Und,
ich bin auch nicht der größte D&D-Fan, muss ich dazu ehrlicherweise sagen. Aber ich mag einfach auch gerne so, ich mag so Indie-Sachen einfach auch gerne. Ich mag auch kleine Systeme oder irgendwie so einfachere Systeme, die aber dann nach hinten Potenzial haben, ne, wie so Mausritter oder Electric Bastion und so, wo dann andere Aspekte im Vordergrund stehen und nicht per se der große das große Regelbuch, sondern die Welt und so.
Heuiui, Entschuldigung.
Gar kein Problem.
Ah, ich bin seit ein paar Stunden schon wach. jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade irgendwas fragen. Passiert den Besten.
Auf jeden Fall.
Ich komme nicht drauf. Ja, also worauf, weil du, Shadowrun ist ja so dieses Cyberpunk-mäßige Fantasy-Ding.
Mhm. Ne?
Genau. Und bei mir ist es halt, worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist dann irgendwann dieses haptische Buch in der Hand zu halten von Otherscape.
Ah,
ne? Genau, das ist ja dieses, von den Publisher Storypunks. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich gerne in einer Cyberpunk-Dystopie spielen würde oder auch leiten würde, aber möglichst wenig Regeln haben möchte.
Ja.
Und ich glaube, dass halt Otherscape dafür, für mich zumindest, weil ich auch City of Mist ja schon spiele und kenne,
sehr
attraktiv
System.
Ist. Genau.
Ja, voll. Also ich muss auch, also ich finde Fantasy-Welt nicht schlecht, vorneweg gesagt, aber ich mag auch andere Welten und ich mag auch andere Welten manchmal ein bisschen mehr als so klassische Fantasy-Welten. Und ich finde gerade so diese Sci-Fi-Welten oder ne, diese Dystopien, auch sowas wie Fallout geht ja auch in die Richtung.
Ja, Fallout würde ich auch zum Beispiel so gerne mal spielen.
Macht sehr viel Spaß, ich kann es sehr empfehlen. Ist ein tolles System, also hat Modifius wirklich toll umgesetzt, finde ich.
Ja.
Es basiert zwar viel auf dem Fallout 4-Videospiel, das kann man jetzt so und so finden, aber sie haben es schon gut umgesetzt für die Vorlage von einem Videospiel in so ein Rollenspiel.
Mhm. Und man das kann, musst du mir nachher auf jeden Fall mal schicken.
Ja, kann ich gerne machen. Also, aber so gerade so Sci-Fi, Cyberpunk-eske Welten finde ich super spannend. Also, was ich wiederum nicht so spannend finde, ist Gegenwartssachen. Ich weiß nicht warum. Ich möchte gerne irgendwie, wenn ich spiele, will ich in andere Welten abtauchen. Dann will ich nicht Hans Müller aus Straße 5 hinter Tuffing. Also so, ich verstehe voll, warum auch viele immer sagen, ja, das ist so für die EinsteigerInnen immer am einfachsten, wenn man so sehr nah an seiner eigenen Lebensrealität quasi erstmal versucht, was zu spielen, weil dann kann man das greifen, man kann sich das besser vorstellen und so.
Ich glaube, da würde ich aber auch anderer Meinung gehen, glaube ich.
Ja, ich bin nicht so der Fan, weil ich glaube, für mich macht das Hobby auch so viel aus, dass ich halt in andere Welten eintauchen darf. Ja, ich darf klar, andere Charaktere ausspielen, ich darf Dinge tun, die ich sonst nie tun würde, oder darf auch einfach dieselben Dinge tun, die ich auch so tue, aber in einem anderen Setting. Ja. So, und irgendwie reizt mich dieses, ich spiele jetzt quasi, ich könnte meinen Nachbarn quasi spielen, so.
Naja.
Das reizt mich irgendwie gar nicht, aber deswegen finde ich trotzdem so Sci-Fi, Cyberpunk-Erstgewählten so interessant, wenn sie doch so einen Bezug zur Gegenwart haben, aber so abstrus und weit weg sind, dass es schon wieder was ganz anderes ist. So.
Ich werde dich mal einladen, wenn ich mal irgendwann online was anbieten werde, werde ich dich mal einladen für City of Mist.
Gerne.
Ich glaube, da wirst du auch Spaß dran haben.
Ich durfte schon spielen. Also City of Mist finde ich auch sehr schön. Aber sehr gerne. Ich bin offen.
Weil du ja gerade sagtest, das ist ja so ein Gegenwartsding, ne, eigentlich. Aber es hat da für mich mit diesem Übernatürlichen einfach so geil, das hat so viel Spaß gemacht.
Voll.
Und auch, also ich habe es ja geleitet und dann zu gucken, okay, wie reagiert die Umgebung dann eigentlich da drauf? Weil klar, der Nebel verhüllt das alles ja so ein bisschen, aber irgendeinen gibt es ja immer, der so ein bisschen was durch den Nebel blicken kann und das finde ich dann immer eigentlich ganz spannend. Okay, wie sieht er das jetzt eigentlich, der Polizist von nebenan, weil er gerade zufällig aus dem Fenster kommt?
Ne? Ja, so. Ja, voll.
Und das ist halt immer ganz spannend, finde ich, also gerade bei dem System. Ansonsten, meine Spieler, die hatten da, glaube ich, auch richtig, richtig viel Spaß dran. Weil das halt eben mal komplett was anderes war, in der Gegenwart, also in unserer Welt zu spielen und zu gucken, was können wir da eigentlich alles so machen, ne?
So. Ja, voll. Also, und ich verstehe auch, ne, dass es so was ist, was für manche vielleicht so einen anderen Spielraum ermöglicht, weil man so eigene Erfahrungen besser einbringen kann, weil man sich das besser vorstellen kann und so. Also, ich checke total und kann das gut nachvollziehen, warum das so auch für manche total interessant ist. Ja. So seine eigene Realität, in dem dann einfach ein bisschen umzuändern und nicht in komplett fremde, sich vielleicht gar nicht so gut vorstellbare Welten einzutauchen und so.
Ja, genau.
Also, aber das ist ja so cool an dem Hobby, ne? Dass es gibt eigentlich für alles alles oder man erfindet es. So.
Da kommen wir ja schon fast zum Schlusswort kommen. Was macht das Hobby für dich aus? Oder beziehungsweise, und was ziehst du eigentlich daraus aus dem Rollenspiel?
Also ich glaube, das Hobby macht für mich aus, dass es so eine große Bandbreite an Zugänglichkeit hat. Also ich habe da auch letztens in einem anderen Kontext mal drüber gesprochen. Da ging es so ein bisschen um, wie teuer ist das Hobby? So. Und ich finde total interessant, dass dieses Hobby ja quasi auch für völlig umsonst Ewigkeiten spielbar ist. Also durch so Regelwerke wie How to be a Hero oder durch sowas wie den gratis Rollenspieltag oder so. Also es gibt ja potenziell die Möglichkeit, dass du da, wenn du willst, nie für Geld ausgeben müsstest, außer du willst mal Würfel kaufen oder so. Aber das finde ich total spannend und dass du gleichzeitig so eine Bandbreite hast an, du kannst auch ganz viel Geld ausgeben und ganz viele Möglichkeiten dir holen. Du kannst total viele kostenlose Angebote wahrnehmen, um auch andere Welten zu entdecken und so. Das finde ich, das erlebe ich in fast keinem anderen Hobby, so was mir so ad hoc einfällt, wo man mit so einer Niedrigschwelligkeit eigentlich reinkommt. So. Mhm. Und im besten Fall auch meistens ja auf Leute trifft, die super fasziniert sind und die richtig Bock haben, einen abzuholen und zu sagen, ja komm, kein Ding, ich lade dich mal ein oder ich zeig dir das mal oder ey, ich leih dir das Buch mal gerne aus, wenn du Bock hast oder so. Also ich finde, das fasziniert mich sehr irgendwie daran. Und was ich so aus dem Hobby ziehe, ist, glaube ich, so Möglichkeiten zu haben, sich irgendwie auszuprobieren, sei es in Charakterkonzepten, sei es irgendwie in Regelwerken, sei es in der Erstellung von Welten, sich im anderen Settings erleben, ne, wie fungiere ich als Leitung, wie fungiere ich als spielende Person, aber auch so einen sozialen Safe Space irgendwie sich auch zu schaffen, so zu wissen, da kann man irgendwie auch vielleicht auch noch mal anders authentisch sein. Da kann man irgendwie Dinge ausprobieren und dann hat es halt der Charakter gemacht oder so. Also es bietet mir irgendwie so einen Raum, wo ich mich austoben darf, kreativ und irgendwie gedanklich und potenziell andere Rollen einnehmen kann, aber auch einfach sagen kann, ja, ich das, was ich so mache, mache ich auch im Rollenspiel, weil es mir so viel Freude macht. So.
Ja.
Ja, und dann spiele ich halt viel soziale Charaktere, so, weil das was ist, was mir einfach sehr liegt. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht in meinem Beruf gelandet, so. Aber irgendwie so auch manchmal mit Stärken und Schwächen konfrontiert zu sein und so ein bisschen auch zu merken, ah, okay, wo hakt es vielleicht auch manchmal irgendwie. Ich finde es halt einfach ein fantastisches Hobby. Also, und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da so tief irgendwie reingehe und bin aber richtig froh, dass ich so mit der Zeit immer tiefer einsinken durfte, so, und hoffe auch, dass das super lange noch ein Teil meines Lebens und ein großes Hobby sein darf, weil ich das einfach wirklich sehr genieße, mit auch so vielen verschiedenen Menschen an einem Tisch spielen zu dürfen, irgendwie die kennenzulernen, zu erleben und so, und so viele verschiedene Erfahrungen machen zu können. Und ich, klar, gibt es sicherlich auch andere Hobbys, da ist das möglich. Aber diese Art und Weise, wie man das Hobby zusammen erlebt und wie man das ausspielt und was man da so tut, ist für mich schon sehr einzigartig, was das Pen and Paper Rollenspiel so angeht. Und das ist so, das fasziniert mich auf eine ganz, ganz besondere Art irgendwie. Ja, das ist so, ich glaube, so mit der größte Punkt, was mich so am Spielen einfach begeistert.
Ja, das sind, kann ich nur so unterschreiben, dick unterstreichen, mit einem ganz viele Ausrufezeichen dahinter. Ja, dem ist tatsächlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wir haben alles beleuchtet. Wir haben
Schön.
sehr viel über das Spielleiten geredet, was ich auch immer sehr einen wichtigen Aspekt
Ja,
finde.
stimmt.
Ja,
Ich
es
bin
ist
so da
natürlich. Nein, es
reingerutscht.
ist ja auch völlig in Ordnung, weil es das auch das gehört ja dazu, zum Rollenspiel. Und es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja der Charakterbogen, ne? Also es ist ja dein Charakterbogen und nicht ja, also das ist ja das, was du widerspiegelst in dem Sinne. Und oder ihr da draußen, muss ich ja viel mehr sagen. Also auch dieses diese Themen ums Spiel leiten ist wichtig, gerade für Spieler, die sich nicht trauen. Ne?
Ja, voll. Also,
Und
ich glaube, ich kann wirklich nur alle, die auch nur mal ansatzweise sich überlegt haben, das zu ausprobieren, macht es. Macht es und probiert euch einfach aus. Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Also, ihr könnt eigentlich nur Erfahrung sammeln und sei es einfach nur
genau.
Erfahrung, um auch als Spielende voranzukommen. Also, ne, ein Perspektivwechsel auch im Rollenspiel macht viel aus für beide Seiten.
Und ihr tut nicht nur euch einen Gefallen, sondern auch den Spielenden, weil
Korrekt.
auch für die ist das eine neue Erfahrung. Und ich kann es jetzt gerade von meinem Kumpel sagen, Lübbi, der leitet demnächst eine Runde Deponia. Und für ihn ist es auch das erste Mal. Er leitet sie aber nicht mit uns. Also er leitet uns nicht dadurch, sondern er hat sich da eine andere Gruppe für gesucht, um ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Lübby, bitte korrigier das in den Kommentaren. Ja, halt von nicht erfahrenen Spielern oder Spielleitungen halt eben eventuell gejudged zu werden. So. Da haben wir ihm aber auch gleich alle gesagt, nein, würden wir niemals machen. Aber es ist sein Weg und das ist auch in Ordnung.
Voll, verstehe ich auch total. Also,
Ja? Also
bis
er hat da
ich.
Respekt vor uns
Ja.
zu leiten in dem Sinne und das ist völlig in Ordnung.
Ja, voll, kann ich total, total gut verstehen. Bis ich das erste Mal vor mir nicht bekannten Personen geleitet habe, das hat Ewigkeiten gedauert. Und dann war es eine total tolle Erfahrung. Und ich habe so viel liebes Feedback bekommen und war so, wow, okay, Hilfe, ich bin überfordert. So. Also, aber ja, ich glaube, so, wirklich ein Appell an alle, wenn ihr Bock habt zu leiten, macht es einfach. Nehmt ein Setting, worauf ihr Bock habt, lernt die Regeln nur so halb, ist eh nicht so wichtig beim ersten Mal, macht so ein bisschen, wie es für euch passt. Genau. Und seid da einfach wirklich mutig und traut euch, weil es ist eine tolle Erfahrung. So, und wenn sie nur einmal ist, ist sie nur einmal, aber es macht wirklich viel Spaß auch mal
Einmal hat man Blut geleckt, das sage ich gleich.
Ja, ist, genau, also ne, keine Gewähr dafür, dass sie dann nochmal wegkommt vom hinterm spielleitenden Schirm. So.
Ja.
Aber nee, traut euch. Es ist eine coole Erfahrung.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls.
Und ja, irgendwann, ich sag's halt immer wieder, ich kriege immer wieder neue Gäste rein, aber irgendwann hören wir uns mal wieder und vielleicht treffen wir uns mal auch irgendwann.
Ja, sehr, sehr gerne. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Genau. Und wenn du da draußen noch nicht zu Gast warst und denkst, vielleicht ist das ja gar nicht so interessant, was ich zu sagen habe, doch, das ist es. Definitiv. Schreib mich an, wenn du Bock hast, hier mitzuquatschen, über dieses tolle Hobby zu quatschen, dann ist es genau der richtige Ort, um mal über das Hobby zu quatschen. Definitiv. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.